Beyond the Screen, der Marketing-Podcast von ESUM Advertising Technology.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond the Screen. Unser heutiger Gast hat ein verstaubtes Grundnahrungsmittel in eine Lifestyle-Brand verwandelt, die sich heute an vielen Frühstückstischen im Land wiederfindet. Sie feiert mit ihrer Brand diesen Monat 10-jähriges Jubiläum im brutalen deutschen Lebensmittelhandel. Als wäre das nicht genug, hat sie gerade auf der OMR-Bühne einen Coup mit Sally Özcan gelandet und holt mit ihr, nach Harry Kane, den nächsten Meganamen an Bord. Herzlich willkommen, Caroline Nichols, Co-Gründerin und CEO von Three Bears. Caro, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Coole Intro.
Du kommst gefühlt, obwohl eine Woche dazwischen war, direkt von der OMR-Bühne. Die Tinte unter dem Vertrag oder unter dem Deal mit Sally ist wahrscheinlich noch nicht ganz getrocknet. Zeitgleich seid ihr mit FC Bayern Superstar Harry Kane im Hintergrund unterwegs, zieht globale Kreise. Hand aufs Herz, wenn du vor 10 Jahren in deiner Küche, als du die ersten Haferflocken zusammengemischt hast, gedacht hättest, dass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft und Deutschlands größte Food-Creatorin irgendwann deine Produkte pitchen, wäre dir das jemals in den Sinn gekommen?
Nee, also einfach nein. Ne? Also weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es ist für mich schon oft immer noch kneif mich mal. Und dann ist es aber auch wieder irgendwie so, dass du denkst, es sind einfach auch nur Menschen. Es sind tolle, erfolgreiche Menschen, mit denen wir mittlerweile arbeiten dürfen und die genauso wie du und ich in dieser verrückten Welt, wo wir alle reizüberflutet sind und alle irgendwie sich dann auch wahrscheinlich, also einfach auch ins Produkt verliebt haben und gesagt haben, hey cool, das schmeckt mir auch, das ist clean, das ist lecker. Und aber hätte ich es mir hier träumen können? Nein, auf gar keinen Fall.
Ja, also wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Ihr seid ja, glaube ich, relativ kurz nach dem Start der Gründung seid ihr schon bei Höhle der Löwen untergekommen und durftet da euer Produkt pitchen. Ich glaube, Judith Williams und Frank Thelen haben damals einen Deal mit euch abgeschlossen. 150.000 für 15% der Anteile, konnte man nachlesen. Wie war das? Wie seid ihr da hingekommen? Und wie habt ihr überhaupt das Produkt gepitcht, dass ihr damit bei RTL eingeladen wurdet oder bei Vox? Natürlich.
Mhm, ja, also es ist so, es gibt ja manchmal irgendwie Gründer-Stories oder Geschichten, die total aus dem Feld kommen, schon vor Gründung irgendwie krass Geld einsammeln, VC und so weiter. Ich wusste noch nicht mal, was VC bedeutet, als wir den Businessplan geschrieben haben. Ja, also es ist unsere erste Gründung. Ich habe mit meinem Mann Tim gegründet, der ist ja Engländer. Und ich bin nach dem Studium damals direkt nach London gegangen. Wir sind da zusammen, das war so unser Abenteuer London, neues Kapitel irgendwie, hatte vorher auch nicht in London gelebt. Und habe da in der Beratung gearbeitet, aber für FMCG-Brands und habe das so von der Pike auf gelernt. Viel Marktforschung und habe tatsächlich das quasi im Markt gesehen. Also ich habe zum einen Porridge entdeckt, es fing so mit Porridge an. War überall wieder super hip, so ein bisschen so die Acai-Bowl von heute irgendwie, würde ich auch sagen, ja. Und hat dann aber auch, ich hatte auch Cerealienkunden, wo ich wirklich in den Daten gesehen habe, okay, Porridge is a thing. Und dann kam so völlig blauäugig, ohne irgendeine Gründer-Experience vorher zu haben, ohne zu wissen, wie man eine Firma aufbaut, diese, blöd gesagt, Schnapsidee, wir bringen Porridge nach Deutschland. Ich habe es wirklich so zum Tisch gesetzt. Eines Abends waren wir zusammen nach recht viel Rotwein, ehrlicherweise. Aber irgendwie diese Idee ist so, hey. Und er war immer so, er wollte immer was selbst machen. Und ich war überhaupt nicht so, dass Entrepreneurship überhaupt bei mir auf dem Plan stand, ehrlicherweise. Ich bin dachte immer, ich mag Risiken nicht so gern und ich liebe Routinen. Ja, und ich mochte auch meinen Job. Und dann war aber auf einmal die Idee so da, dass es uns nicht mehr losgelassen hat. Und dass ich immer dachte, es gab so ein paar Marken, die es schon so ein bisschen versucht hatten. Ich dachte so, ey, warum macht das keiner richtig lecker und mit großen Stücken da drin und ohne Zusätze und das ist alles hat nicht Hand und Fuß. Und ja, so völlig von dieser Idee gepackt sind wir dann nach Deutschland und haben es langsam aufgebaut mit 10.000 Euro ersparten. Wir haben alles selbst gemacht. Wir wären gar nicht auf die Idee gekommen, Investoren reinzuholen am Anfang. Wir haben wirklich gesagt, wir nehmen jetzt 10.000 Euro und wir gucken, wie weit wir kommen. Und versuchen, alles selbst zu machen. Also wir haben die Fotos, wir haben uns eine Kamera geliehen, haben die Fotos geschossen nach so dem Branding, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben auch Produzenten selbst gesucht. Wir haben das Branding selbst uns überlegt mit Three Bears. Das basiert auf einem britischen Märchen. Wir haben die Website selbst programmiert. Wir haben wirklich alles selbst gemacht. Und dann hatten wir, das war ja auch so deine Frage eigentlich, wie wir dann zur Höhle der Löwen gekommen sind. Dann hatten wir, ich weiß noch, ich habe damals noch in einer Agentur gearbeitet in Deutschland dann für so ein paar Monate. Und da haben die immer gesagt, da gibt es dieses Format Höhle der Löwen. Weil ich hatte ja auch lange nicht mehr in Deutschland gewohnt. Das heißt, ich kann es erst gar nicht. Da würdet ihr voll gut reinpassen. Das sind auch immer so Food-Ideen. Und auch da dachte ich so, wir sind so klein. Wie, warum, wie, whatever. Und dann hat uns damals so ein Trend-Scout angeschrieben von der Höhle der Löwen, ob wir uns nicht bewerben möchten. Also wir mussten uns auch ganz normal bewerben. Das ist ein ganz schön langer Prozess. Ne? Da machst du irgendwie, musst du Formulare ausfüllen, Video einsenden. Aber dann hat es geklappt. Ja? Und dann war das wirklich, wir hatten gerade die erste Mitarbeiterin eingestellt, eine Praktikantin. Und dann kam dieser Anruf, nächste Woche seid ihr in der Höhle.
Wow.
Und du denkst so, oh mein Gott. Ja. Also es war schon ein bisschen verrückt.
Okay, und Höhle der Löwen, wie man so hört, man probt das wochenlang, also ihr hattet ja nur eine Woche Zeit anscheinend.
Eben, wir hatten nur eine Woche Zeit.
Da ging es los und dann waren die Löwen, ich habe die Folge jetzt echt nicht mehr nachgeguckt, aber die waren begeistert und haben euch dann...
Also nicht alle, sag ich dir. Ja. Das war, das war wirklich das, ich meine, du musst dir vorstellen, wir haben nur gearbeitet bis zum Launch, dann haben wir damals das gelauncht, Online-Shop hatten da ja auch keine Ahnung irgendwie geführt, haben uns dann Online-Marketing beigebracht, versucht so ein bisschen das Sachen zu verstehen, Logistik und so weiter und dann kriegst du einfach mal diesen Anruf und bist ja noch voll am Prozesse aufbauen. Und dann heißt es auch, das Bühnenbild, bist da wirklich für alles selbstverantwortlich. Also in einer Woche musst du dir überlegen, okay, wir müssen nach Köln, wir brauchen ein Bühnenbild, was wollen wir überhaupt erzählen? Wir brauchen einen Pitch, wir müssen all unsere Zahlen kennen. Also das ist schon echt crazy und es ist wirklich nicht gestellt. Ich werde auch oft immer noch gefragt, weißt du vorher, was für Fragen du gestellt bekommst? So gar nicht. Mhm. Und haben damals auch auf der Bühne von der Höhle der Löwen dann so das Märchen inszeniert, weil wir das vom Storytelling her ganz schön fanden. Und es war aber ganz klar, dass wir nur Deutsch sprechen dürfen. Da gibt es auch keine Untertitel bei der Sendung. Und Tim spricht ja schlecht Deutsch, also mein Mann und Mitgründer. Und es war auch, also er hat wirklich einfach eine Woche lang seinen Pitch auswendig gelernt. Ich wusste, wenn er sich verhaspelt, dann kommt er da einfach nicht mehr rein. Und wir wussten zusätzlich, dass die ganze Q&A, die ganzen Fragen, die kommen, muss ich alle beantworten können, auch wenn wir uns so natürlich schon aufgeteilt hatten, wer macht eher Finance und so. Das heißt, es war irgendwie auch echt viel Druck. Und dann lief aber eigentlich alles super und der Pitch lief gut und so weiter. Und da war aber trotzdem so der eine Löwe so, Porridge, Ralf Dümmel weiß ich noch, gesagt, also Porridge, sorry, Leute, ich trinke Diet Coke und ich bin ja raus. Und dann dachte ich so, oh Gott, ich verstehe das irgendwie nicht. Aber dann war so Judith Williams fand es sofort total toll, also auch als Amerikanerin, Oatmeal. Und Frank Thelen fand es dann gut und die beiden machen ja auch oft gerne mal Deals zusammen und die sind dann damals zusammen eingestiegen, ja.
Wow. Ja. Vielleicht nochmal zurück zu deiner Londoner Zeit. Du warst jetzt bei keinem Unbekannten, sondern warst, glaube ich, bei Dunnhumby, Tochter von Tesco, den eingefleischten Digital-Marketing-Fans, hier bekannt als Käufer von Sociomantic, glaube ich, damals, 2014. Das war ja der Wettbewerber von Criteo, der Retargeting mitgemacht hat. Die sind dann, glaube ich, an Dunnhumby gegangen.
Das kann gut sein. Ja. Da war ich schon nicht mehr dort, 2014. Lass mich kurz überlegen. Nee, da war ich dann schon... da war ich schon gar nicht mehr dort, aber dann haben die, was sie halt auch gemacht haben, also die haben ja wirklich damals auch das ganze Shoppingverhalten und alles revolutioniert. Also die waren da so gut unterwegs, dass die wirklich die Loyalty Club Card erfunden haben. Also in den 80ern wurde das schon gegründet, übrigens auch von einem Paar. Mhm. 1985 haben sie es, glaube ich, gegründet. Und haben wirklich dieses Shoppingverhalten und auch wie Kundendaten erfasst werden und so komplett analysiert. Es ging immer um Customer Centricity. Das wurde mir komplett ingrained. Und als ich dann dort war, ein Jahr später, haben die an Tesco verkauft. Also gehört momentan oder aktuell 100% Tesco.
Ja.
Und dann haben die auch so ein paar verschiedene Social-Sachen gekauft und so. Das stimmt, ja.
Ja, Wahnsinn. Also der Vorläufer oder das Vorbild für Payback dann hier wahrscheinlich.
Ja. Der Vorläufer auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Spannend. Hast du davon, von der Customer Centricity dir was mitgenommen für Three Bears, für den Aufbau oder auch natürlich jetzt für die Gespräche mit dem LEH? Ihr seid ja, glaube ich, damals auch im D2C. Ihr seid ja als D2C-Brand angefangen.
Ja und nein. Also wir haben den Online-Shop damals angeschaltet, 2016 so, ne? Aber es kam dann, es war für uns schon immer unser Ziel. Ich habe immer gesagt auch, Lebensmittel muss es im Handel geben. Mhm. Und wir brauchen ganz klar beides und haben dann relativ schnell, haben wir dann, also unsere allererste Listung, das Lachen, ist auch hoch im Norden gewesen, war bei Bela, also Bünding und so, okay, Familia. Ja. Die kannte ich, bin ja Fränkin, ich kannte die überhaupt nicht. Und wir hatten einen Artikel irgendwie in so einem Trendmagazin, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, manchmal weiß ja auch nicht, was zu was kam, aber wirklich, ungelogen, es war unsere allererste Listung. Da ganz hoch im Norden, und da haben wir dann auch so eine Spritztour mal gemacht, sind die ganzen Famila-Märkte abgefahren. Aber ich glaube schon, dass diese Dunhambi-Schule, ich habe es wirklich geliebt, mein Job bei Dunhambi, es war ein sehr junges, cooles Team und uns wurde sehr viel Eigenverantwortung direkt gegeben. Du hast einen Kunden bekommen, dann hieß es so, da bist du jetzt zweimal die Woche und entwickel den Kunden mal weiter und sorg dafür, dass die mehr Customer-Centric Decision Maker und dieses Customer-Centricity, das wurde uns wirklich, ne, so schon eingebläut. Und ich glaube, deswegen habe ich sehr früh gelernt, dass man Produkte, also ich kam halt aus dieser Marktseite. Ich kam nicht, natürlich, Product is biggest passion, aber ich habe sehr früh gedacht, musst entweder ein Customer Need kreieren oder sehr nah an einer Customer Lücke was kreieren. Was ist denn der Need? Was wollen die Kunden? Und auch heute noch entwickeln wir ja sehr viel mittlerweile mit der Community gemeinsam auch Sorten oder wir testen online, bevor wir dem Retail was vorschlagen, weil wir eben sehr nah am Shopper dran sein wollen. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen diese Dunhambi-Schule manchmal. Es geht weniger um Bauchgefühl und um, was fände ich jetzt ganz cool? Es geht darum, was will dein Kunde und was braucht er und welches Problem willst du eigentlich lösen? Und schau dir doch mal die Zahlen an und die Insights. Und viele, das sage ich auch immer meinem Team, das ist auch so ein Dunhambi-Ding. Wir können alle schöne PowerPoint-Präsentationen bauen, wir können alle 1000 Zahlen dahin klatschen, aber so what? Also es war immer so, was ist der Insight davon? Was mache ich jetzt damit? Und ich sehe immer so oft PowerPoint-Folien, auch Präsentationen, auch bei Keynotes, wo ich mir denke, also es ist immer so, du kannst eine Information raushauen oder du kannst eine Empfehlung geben. Was leitest du denn davon ab? Mhm. Und das war, dass diese Dunhambi-Schule, würde ich jetzt behaupten, ist schon hängen geblieben.
Spannend. Wie viele Produkte habt ihr eigentlich inzwischen bei euch?
Puh, also wir haben bestimmt im Online-Shop, ich glaube, 66 SKUs oder so, irgendwie so in dem Dreh. Damit halt natürlich auch die ganzen Sorten und so weiter. Wir haben so 4-5 Hauptkategorien mit einem großen, großen Fokus wirklich auf Overnight Oats. Das ist so die neue Art und Weise, wie wir, sag ich mal, den Menschen helfen wollen, besser zu frühstücken. Ist auch sehr nah am Kunden entwickelt worden. Also wir haben damals gemerkt, wir haben Porridge mit Porridge gestartet, mit 3 Porridge-Sorten, das war's. Und da sind wir auch wirklich, haben die Kategorie etabliert mittlerweile. Du kannst nicht mehr in den Supermarkt gehen und wirst kein Porridge finden. Also es gibt immer ein Angebot. Die Eigenmarken sind mit draufgegangen, natürlich auch andere Mittelstandsunternehmen. Und dann haben wir aber festgestellt, das war eher so aus der Not heraus erstmal. Am Anfang haben wir viele Messen gemacht und auch Events. Es war immer unglaublich schwierig, Porridge lecker zu verkosten, weil das so warm zu halten, da muss es cremig sein. Und Porridge, wenn man es gekocht hat, sich selbst, sollte man das auch einfach schnell essen. und wenn du dann da, ne, weil das wird dann sonst auch ziemlich schnell schon so ein bisschen, und wenn du es aber zu flüssig machst, ist auch nicht gut. Also haben wir oft dann doch unsere Porridge-Mischungen auch kalt angesetzt und haben gesagt, ja, man kann es auch kalt essen, so Böcher-Müsli-Art.
Ja.
Und dann haben wir festgestellt, dass es die Leute immer viel besser fanden. Also gesagt, oh ja, aber kalt wird mir das schmecken. Und oft wirklich bei Verkostung kam immer der Kommentar, so, ja, also das Warme und dieses Schleimige und Haferschleim, nee, aber so kalt, lecker und so, ne? Also auch, und dann haben wir gedacht, und dann hatten wir immer im D2C-Channel auch gerade so ein Sommerloch natürlich, ne? Warmes Porridge. Und dann haben wir damals mal eine Sorte gelauncht. Die Erdbeere war das. Edle Erdbeere haben die genannt. Und dann ging die so gut ab und wir wollten die nur so für so 2 Monate launchen. Und die Leute gesagt, aber ich möchte ja Erdbeer-Oats die ganze Zeit essen, also mit so gefriergedruckten Erdbeerstückchen und so auch drin. Und es war so vor ein paar Jahren und dann haben wir immer mehr und mehr in diese Kategorie, sag ich mal, investiert. Und ich glaube gerade jetzt, also die wächst wirklich zweistellig, Monat um Monat. Wir machen da sehr viel mehr Sorten. Wir bringen dies auch immer mehr und mehr in den Handel. Also es ist schon so eine Transition von Porridge zu Overnight Oats. Und ich glaube, es passt noch mal mehr in den Zeitgeist. Also wir sind alle so busy. Wir haben keine Zeit, morgens da zu stehen und Porridge zu kochen, auch wenn es nur 3 Minuten dauert. Und bei den Overnight Oats ist halt das Thema, du kriegst von Three Bears eigentlich alles schon. Du kriegst diese cleane, vollwertige Fertigmischung, hast ja schon deine Proteinquelle mit dabei, alles. Machst es ins Glas, du hast schon die Linien mit drauf, stellst es in den Kühlschrank und nimmst es am nächsten Tag raus. Ja. Ja. Genau, aber das ist eigentlich unser Hauptprodukt, ja.
Okay, und was ist der Top-Renner gerade? Sind das die Erdbeeren?
Wir haben jetzt ganz neu eine Sorte gelauncht, die heißt Coconut Bliss. Also das ist quasi so ein bisschen, ja, soll ein bisschen an diese weiße Praline erinnern, ja, ja. Die wir so im Sommer essen. Dann kommt nochmal eine weitere Sommersorte, Tiramisu. Kann ich jetzt hier schon verraten, nächsten Monat. Die ist auch echt der Hammer. Dann habe ich herausgefunden, dass Italien nicht in der WM ist. Dann dachte ich so, oh, weil ich dachte, wir könnten so eine geile Kampagne rund auch, aber egal. Also wir machen schon auch viele Seasonal Editions. Mhm. Wir haben auch so Dauerbrenner wie Cinnamon Roll, also Zimtschnecken, Overnight Oats, läuft auch extrem gut. Aber wir sehen jetzt schon, also jetzt gerade sind so die Kokossorten, Mango, Himbeerkokos, Coconut Bliss sind gerade, jetzt wo es wärmer wird, beliebter. Mhm. Genau. Und was natürlich auch immer ganzjährig geht, sind die Riegel. Also wir haben auch Oatbars. Das sind so kaltgepresste Haferriegel, die richtig satt machen, ballaststoffreich auch sind. Da haben wir auch zwei Proteinsorten mit Hurricane und die sind, also zum Beispiel Salted Peanut, das ist schon auch so ein Dauerbrenner.
Okay. Ja. Hurricane müssen wir gleich nochmal tiefer zu einsteigen, wie er auch zu euch gekommen ist, etc. Aber nochmal ganz kurz zurück zu Höhle der Löwen. Also ich vermute, an Tag 1 oder am Tag der Ausstrahlung ist der Onlineshop wie so häufig heiß gelaufen und dann erreicht man so das nächste Plateau, aber irgendwann geht der Effekt ja wieder ein bisschen zurück und dann müsst ihr auch, wie alle anderen auch sicherlich, mit Paid-Marketing-Maßnahmen unterwegs sein. Wie habt ihr das damals aufgesetzt?
Also bei uns war es tatsächlich so, es hat wirklich bei der Ausstrahlung einen krassen Peak gegeben. Das war schon so und ist natürlich schon cool, weil wo erreichst du schon mal auf einen Schlag? Damals haben irgendwie, glaube ich, bei unserer Sendung über 3 Millionen Menschen zugeguckt oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau. Das ist natürlich schon krass, ne? Da haben auch viele gekauft und wir hatten dann auch das Glück, also das ging so parallel, der Handel hat dann auch gelistet, hat Aktionen gemacht und es lief auch dort gut, auch die Repeat Purchase. Weil das ist so ein bisschen manchmal auch gerade bei Höhle der Löwen Produkten, dass manche sagen, boah, also das ist jetzt hier so ein kurzer Hype und dann ist auch wieder vorbei.
Ja.
Und da, weil wir einfach ein gutes Produkt haben, hinter dem ich auch zu 100% stehe, dass die Leute sagen, oh, das sieht nicht nur cool aus, das war nicht nur in der Höhle der Löwen, sondern schmeckt auch. Das kann ich wirklich in meine Routine einbauen. Also ich glaube, das ist zum einen ganz wichtig. Aber ja, natürlich mussten wir dann auch lernen, wie, also so ein One-Hit-Wonder, ne? Wie die Höhle der Löwen, das gibt es nicht so an jeder Ecke. Und da bist du schon am Anfang, glaube ich, auch eher, dadurch, dass wir das schon so schnell drin waren, so früh, von diesem Peak so ein bisschen verwöhnt gewesen. Und dann musst du lernen, wie baue ich eine Firma auf? Wie baue ich meinen Marketing-Mix auf? Wir sind da zum E-Com und dem E-Com-Fokus ein bisschen verspätet gekommen, weil wir erstmal vom Handel so überrannt wurden. Wir waren, also zur Aufzeichnung von der Höhle der Löwen waren wir ja zu dritt, ja. Zur Ausstrahlung einige Monate später hatten wir dann, glaube ich, so ein Team von 6 Leuten oder so, also auch noch klein.
Ja.
Und dann kamen diese ganzen Listungen, Rewe, Edeka und dann musst du erstmal einen Prozess aufbauen, du musst ein Team aufbauen. Und da waren wir erstmal mit sehr starkem Fokus auf Handel, weil wenn der Handel halt sagt, ich will, dann machst du natürlich erstmal das.
Ja.
Und der Online-Shop lief immer so ein bisschen stiefmütterlich eigentlich mit. Und dann haben wir irgendwann sag ich mal so, die Kappa gehabt, uns das mal anzugucken, haben gedacht, okay, also ohne, dass wir jetzt irgendwas machen, bestellen da irgendwie am Tag schon 100 Leute oder so.
Ja.
In einem Shop, wo es irgendwie 8 Produkte gibt, also mehr hatten wir ja auch nicht. Was, wenn wir da wirklich mal mehr reinschauen und mehr Gas geben und uns das optimieren? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also in Sachen traditionellem Performance-Marketing-Meta haben wir lange Agenturen auch ausprobiert, was sich für uns nie so gelohnt hat, weil von der Agentur, wenn du ein Startup bist mit kleinem Budget, wir hatten ja trotzdem nie VC oder so, war halt immer das Testing. Du musst ja eigentlich daily testen, du musst ausprobieren. Da waren wir oft vom Budget her. Natürlich sind die besten Leute in der Agentur auf den Kunden mit dem größten Budget und so. Also es war, haben wir nie so diesen Knackpunkt erreicht, bis wir es dann ungefähr vor 2-3 Jahren in-house aufgebaut haben. Da haben wir wirklich erstmal dann gesagt, okay, wir setzen da jetzt eine Werkstudentin drauf und bauen das auf. Die Werkstatt ist mittlerweile keine Werkstudentin mehr, die führt das ganze Team und wir haben einfach tolle Erfolge damit gehabt, auch guten ROAS und konnten schnell reagieren, wir konnten viel testen, was läuft organic gut, können wir das auch online, also auch paid testen, wir machen mittlerweile auch viel Partnership-Ads auf Meta, also dass wir auch unsere Influencer-Expertise, die wir auch in-house aufgebaut haben, auch da hat es nie funktioniert, wenn wir das mit Agenturen gemacht haben, auch da eben quasi verzahnen. und viel Creator-Content auch dann paid nochmal ausspielen, was sehr authentisch ist und extrem gut für unsere, also für unsere Produkte funktioniert.
Ja. Und wie verkauft ihr es online? Macht ihr es mit gut, diesen klassischen Gutscheinlogiken dann auch bei Influencern oder macht ihr es einfach so, wie es kommt?
Ja. Nee, ja. Wie es kommt, glaube ich, funktioniert nicht. Also zumindest weiß ich von keiner Marke, die das ohne Code gut hinkriegt und gut tracken kann, weil es halt auch gelernt ist. Also wenn man Influencer-Marketing für Performance macht, ja, ich glaube, es gibt sicherlich auch, ja, es gibt ja auch hochpreisige Sachen, ja, also so, weiß ich nicht, eine Matratze oder so. Ich weiß nicht, ob jetzt da jeder direkt dann immer convertet, dass es auch um Awareness eher geht, ne?
Ja.
Aber bei unseren Sets, die wir oft anbieten, habe ich so ein Overnight Oat Starter Set oder jetzt habe ich ein Spring Set, Summer Set, dann habe ich einen bestimmten AOV und dann kriege ich da halt meinen Code Anna15, ja? und so funktioniert das und so können wir es tracken und so sind aber auch die Communities es gewöhnt, ja? Also die würden ohne Code, muss ich dir ganz ehrlich sagen, aber manchmal auch noch ausprobiert. Wir haben viel getestet am Anfang.
Ja.
Und ohne Code kannst du es auch gleich sein lassen. Zumindest bei einem consumable Product wie unserem. Weil ich glaube, da ist einfach der Call to Action zu klein. Gerade wenn ich eine Hybridmarke bin, wo sie sich auch noch denken, okay, dann kann ich es auch bei, dann hole ich es mir auch im Supermarkt so. Aber da ist ja eher so dieses, oh, das ist jetzt ein besonderes Set mit besonderen Sorten und jetzt habe ich noch diesen Preisvorteil. Und das funktioniert schon gut für uns, ja.
Ja, und du kommst ja auch aus der Vergleichbarkeit raus, wenn du es packagst im Vergleich zum Einzelpaket dann im Handel.
Ja.
Auch ein Vorteil. Ja, wenn man so im Freundes- und Bekannten- und Familienkreis spricht, ohne Code kauft wirklich niemand mehr was auf Social eigentlich. Ne? Da fühlt man sich immer übervorteilt eigentlich.
Krass, ne?
Ja.
Ich bin da ja, also, und da muss man sich ja auch wieder rausnehmen aus, wie shoppe ich selbst. Ich bin ja da total anders. Ich habe wirklich noch nie einen Influencer-Code eingelöst. Ich gucke das ja auch immer an, auch beruflich und so. Aber bei mir ist es dann so, ich kaufe in dem Moment, wenn ich was brauche. Und da will ich es am liebsten gleich sofort.
Ja.
Und dann suche ich auch nochmal kurz, finde ich irgendwo einen Code irgendwie online, ne, ich auch an. Und wenn ich keinen finde, dann ist mir auch egal. Aber ich mir denke, nee, sorry, ich brauche das jetzt. Ja? Also ich bin wirklich so richtig so, mein Sohn braucht neue Schulhefte oder whatever. Der will jetzt irgendwie so einen Legami-Stift oder so. Dann warte ich auch nicht, bis es irgendwann ein Influencer kommt. Dann kaufe ich das halt dann. Ja. Aber ich finde es schon spannend. Ich bin, glaube ich, nicht der typische... Wenn es das gibt, ich bin nicht der typische Käufer, Käuferin, kaufe ein bisschen mehr impulsiv.
Ja, also je nach Kategorie kann es sich schon lohnen, da mal zu warten. So Möbel beispielsweise, Fahrräder oder sowas, da ist schon einiges drin, wenn man mal wartet oder mal guckt. Das finde ich schon spannend. Ja, aber natürlich jetzt bei FMCG,
da hast du schon recht.
FMCG ist absolut gesehen natürlich nicht so relevant. Ja.
Ja.
Cool, wie groß seid ihr denn eigentlich aktuell? Wie viele Leute habt ihr inzwischen? Also eben waren wir bei 6.
So circa 35, würde ich jetzt mal sagen. Also so genau, das sind jetzt nicht alles, also ne, auch Teilzeitkräfte mit dabei und so weiter. Ja, genau, so 35.
Okay, und Online-Marketing, wie viel sind das dann? Oder Marketing?
Also Marketing-Team, ja eben, das verschwimmt ja auch so ein bisschen.
Ja,
ne?
Ja.
Die sind davon schon, ich glaube, 11, 12 Leute.
Okay.
Das ist schon ein relativ großer Anteil tatsächlich. Da zähle ich aber auch dazu, also ne, so eine Person macht Newsletter, CRM, dann eben das ganze Meta-Thema, Shopify, da hosten wir unseren Webshop drauf. Dann verschwimmt ja auch das Thema, was jetzt Social Media ist ja auch, ne? Also dann hast du Community-Marketing, Influencer-Marketing haben wir 3 Leute. Also ja, genau, da geht schon einiges.
Wie ist denn euer Marketing-Mix aktuell jetzt strukturiert? Also Meta haben wir schon gerade stark gestriffen und besprochen. Influencer haben wir gesehen. Was macht ihr noch? Macht ihr Google? Macht ihr CTV? Macht ihr schon im Handel Retail-Media?
Also der Hauptfokus, sag ich mal, ist wirklich, also der Big Chunk geht schon auf Influencer-Marketing und Meta. WhatsApp-Marketing machen wir auch, fangen wir jetzt auch schon so ein bisschen an. Das ist auch nochmal ein größerer Fokus. Also das ist aber noch nicht vergleichbar mit klassischem Newsletter-Marketing, aber wir wollen noch mehr machen auf WhatsApp. Wir schalten natürlich auch Advertising auf Amazon, also auf Amazon Marketplace verkaufen wir auch.
Mhm.
Das ist so der Hauptmarketing-Mix. Alles Kreative, sag ich jetzt mal, oder above the line, machen wir ganz wenig. Also wir schalten jetzt, haben wir immer mal wieder auch Tests gemacht. Manchmal können ja Startups auch ganz coole Tests machen. Also wirklich so Out-of-Home-Poster quasi, ne? Wenn ich jetzt rumlaufe, Litfaßsäulen, die Anbieter da bieten ja auch immer mehr und mehr Lösungen an, wo sie sagen, das kann man auch tracken. Mhm. Es ist halt trotzdem, ich sage immer, jeden Euro, also du vergleichst da natürlich, ne?
Klar.
Wir haben auch mal Radiowerbung getestet, war auch ganz spannend. Die machen natürlich auch immer mehr und mehr. Podcast-Werbung haben wir schon mal getestet. Aber grundsätzlich funktioniert für uns schon das Creator-Marketing und Meta-Ads am stärksten, am besten. Retail-Media funktioniert für uns auch am besten nah am Checkout. Also das heißt, bei unseren Partnern wie Rewe, Rossmann, die haben ja auch alle Online-Shops. Ja. Da schalten wir schon super gerne mal so Banner und so auch. Da gibt es ja auch Newsletter, Standalone-Newsletter, die du mittlerweile buchen kannst. Das siehst du halt auch sofort einen Impact. Auch gerade Rewe macht da unglaublich viel mittlerweile. Also Rewe Retail Media. Aber da wirklich im Rewe-Shop, also Lieferservice, so Screens zu bespielen in den Supermärkten ist tatsächlich sehr teuer. Mhm. Und da musst du halt, da bin ich dann immer so, denke ich mir so, boah, also weiß ich nicht, ob das smart ist für uns da zu investieren, um einen Impact zu sehen für die Budgets, was ich da, also da, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, ne? Mhm. Und also da sind wir noch vorsichtig, ja.
Ich finde es, wenn du in Rewe reinläufst und da steht so ein Explosionspreis, Fischstäbchen 1,99, ist jetzt auch nicht nur geil für den Markenbild wahrscheinlich.
Ja, es ist halt, ich meine, klar, wir leben gerade schon in Zeiten, wo wirklich viel Promotion gemacht wird. Klar. Ne? Und wo viel, aber da denke ich mir eben auch so, ja, müssen wir immer on offer sein? Wir sind sehr wenig on offer, ehrlicherweise. Und unser, wir sind auch Premium, ne, auch vom Pricing her dazwischen, aus Eigenmarke, dann hast du die mittelständischen Marken. Und bei Mittelstand sage ich halt so, ne, so diese klassischen Marken, ja, ich will es keine nennen, aber und die machen auch, die fahren aktuell, also die haben ihr Promotion-Volumen stark hochgezogen. Mhm. Siehst du eigentlich fast nur noch, ne, in diesen Broschüren und so. Und ich glaube, wenn du dich da einmal in diesen Teufelskreis begibst, das muss ja auch finanziert werden und so, dann verwöhnst du die Kunden schon und musst da schon aufpassen, weil wir produzieren in Deutschland, wir sind hier, alles, was wir tun eigentlich, wir haben unsere Logistik in Augsburg, wir sitzen in München, wir produzieren in Lübeck, es sind deutsche Gehälter, die hier bezahlt werden. Wir verwenden nie Zucker, Aromen oder irgendwas. Also das heißt, ich sage auch immer, man zahlt nicht das Marketingpaket, sondern wirklich die Qualität. Ja. Dreht mal die Packungen um, schaut mal, was da drin ist. Und dann kann ich auch nicht die ganze Zeit auf Promotions sein, weil wir es, also dann können wir das auch nicht finanzieren, ja.
Und das finde ich total spannend. Also man sucht jetzt, wir haben zu Hause gesucht ein Basismüsli. Ja, also einfach mal so ein Müsli ohne irgendwelche Zuckercrunchies und so weiter. Das findest du fast nicht mehr.
Nee.
Ja, das ist ja total abgefahren.
Ja, ja, ich finde es auch interessant, wie unsere, also unsere Geschmacksknospen, sagt man ja wirklich auch teilweise wirklich auf gut Deutsch, versaut sind. Ja, also das muss man wirklich mal, wir sehen es bei so Tastings auch bei uns, es gibt wirklich Leute, die sagen, boah, das ist aber ganz schön süß, dabei sind wir wirklich eher weniger süß. Und es gibt auch, also die Mehrheit sagt immer, ah, da muss ich aber nochmal was drauf machen. Ja, okay. Und dann gibt es die, die es einfach genau perfekt finden. Ich sage auch, wir würden nie mit der Süße hochgehen, weil es ist eine tolle Süße und je nach Sorte ist es natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Ne? Wir haben Kokos-Himbeere, die hat natürlich mehr Säure, ja, und dann hast du eine Sorte wie Bananensplit und Bananen sind von Natur aus süßer. Und so finde ich, ist da auch für jeden was dabei. Und dem es da nicht reicht, dem würde ich dann empfehlen, mach lieber noch eine frische Banane oben drauf, statt nochmal irgendwie Honig, weil dann hast, also didn't help much, ne? Aber ja, ich glaube schon, dass das ist ja auch das, warum wir damals ein bisschen gegründet haben. Also es hat uns so frustriert, was es alles im Lebensmittelregal gibt, wie viele Zusätze, wie viel Zucker. Und ich sag's dir ganz ehrlich, es ist nicht besser geworden in den letzten 10 Jahren. Ja. Und ich dachte, also wir leben im 21. Jahrhundert, wir wissen so viel über Gesundheit, über Longevity, wir wollen alle alt werden, glücklich und so weiter. Und dann essen wir teilweise wirklich Sachen und kaufen Sachen im Supermarkt. Und ich glaube, es geht um die Balance. Ich esse auch mal eine Pizza und so, ne? Also all good. Aber schaut doch mal auf die Zutatenlisten. Und gerade im Cerealienregal, wenn ich sehe, was dann wieder neu gelauncht wird, das ist immer noch alles voller Milchflocken, Aroma hier, Aroma da, Zusätze, purer Zucker. Und es verändert sich wenig. Ja, und dabei wissen wir es so viel besser. Das ist halt, oder sollten es so viel besser wissen.
Ja, also das Produkt liegt dir total am Herzen. Das spürt man wirklich in jeder Sekunde. Aber was sind die drei Top-Sachen, worauf soll ich gucken, was soll ich auf keinen Fall kaufen im Supermarkt? Also Milchflocken, Zucker ist natürlich klar.
Ja, also ich glaube, ich würde jedem empfehlen, egal was man kauft, ich spreche jetzt nicht nur von Cerealien, guckt einfach drauf, dass die Zutatenliste so kurz ist wie möglich und dass man das versteht, was da steht. Ja, weil auch gerade zum Beispiel bei den ganzen veganen Austauschprodukten, ne? Also Alternativprodukte, muss ich viel weniger Fleisch essen, dann ne, gibt es natürlich hier irgendwie veganes Gyros und so. Dann denke ich mir auch manchmal, also sorry, aber das kann ja nicht gesund sein, diese lange Liste an Dingen, die ich nicht verstehe, was sie sind. Also sie sind künstlich generiert worden, processed food. In England, die sind uns da na, teilweise voraus, teilweise auch nicht, aber da gibt es gerade so einen riesen Backlash auf ultra-processed food.
Ja.
Und wir sollten einfach so natürlich und so bunt wie möglich essen, sagen sie auch in Japan übrigens immer, einfach auch bei Gemüse, so bunt wie möglich, so clean wie möglich. Wir schauen eigentlich drauf, dass wir bei unseren Produkten 5, 6 Zutaten haben maximal, bei den Riegeln ist vielleicht ein bisschen mehr, aber auch bei den Riegeln, da machen wir Rapsöl rein zum Beispiel, statt Palmfett, auch da mal drauf gucken, ja. Oder habe ich irgendwie bei manchen Produkten vielleicht 4 verschiedene Zuckersorten da schon drin, Glucose, Fructose, ist auch ein Unterschied übrigens, ob die Fructose so als Zusatz draufsteht, also künstlich generiert wurde, oder ob ich da halt ein paar getrocknete Johannisbeer- und Erdbeerstücke drin habe, von denen die Fructose natürlich auch vorhanden ist, aber sie liefern mir ja auch noch Ballaststoffe. Also ja, ich glaube, die Dinge, da sollte man schon einfach drauf achten.
Ja.
Und dann kann man auch bewusst zu einer Packung Chips greifen, wenn man will, aber man sollte halt nicht. Also was ich schwierig finde, ist, wenn die Lebensmittelindustrie uns irgendwie das Gefühl gibt, das ist jetzt besser für mich und dann ist es das aber nicht. Mhm. Das finde ich halt schwierig.
Ja, das gibt es ja im Regal.
Könnte ich mich jetzt hier auslassen. Also,
gibt ja überall High-Protein sonst was. Gibt es überall in jedem Regal mehr High-Protein-Joghurt als normalen Joghurt. Ja. Und damit wären wir eigentlich schon auch beim Harry-Kane-Thema angekommen, weil du eben sprachst von Proteinriegeln, die in Salted Caramel und was war's?
Und Crispy Kakao. Salted Crispy Peanut Kakao. Und Crispy Kakao sind die zwei Sorten, ja.
Okay, das hört sich ja nach Dingen an, die man eigentlich als Profisportler jetzt nicht so häufig essen sollte. wie seid ihr überhaupt an den Harry-Kane rangekommen?
Also wirklich Kaltakquise, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Okay. Es gab keine Connection. Das hatte ich auch so oft gefragt, ja, und ob mein Mann den kannte, weil Engländer und so. Nee. Also die Tim hatte die Idee, er war schon so, wir saßen da echt zu Hause auf dem Sofa und er hat irgendwie Fußball geguckt und hat gesagt, oh, Harry Kane kommt jetzt nach München und wir sind ja auch hier und er zieht jetzt hier von London als Engländer und hat 4 Kinder und ernährt sich bestimmt gesund und gut und ne, das wäre der perfekte Markenbotschafter. Und das hat mich dann nicht mehr so ganz losgelassen und dann hat er später, ein paar Wochen später mir auch irgendwie, ist ein Artikel in der britischen Presse gewesen, dass er mehr auch in Dinge investieren will, statt nur irgendwie so Cash-Deals zu machen. Ich stehe jetzt irgendwie für die Marke und die Marke und Dinge, an die er wirklich glaubt und auch nachhaltigere Produkte und Marken. Und das macht er auch wirklich. Also der hat auch in nachhaltige Headphones investiert, die irgendwie aus Ocean Plastic hergestellt werden, in gesündere Donut-Chain aus London, wo er irgendwie auch gern halt sich wahrscheinlich die Donuts gekauft hat. Ich gedacht, hey, da glaube ich dran, finde ich irgendwie cool.
Ja.
Und dann habe ich halt einfach recherchiert, weil wirklich auf ganz klassisch Desktop-Research und LinkedIn-Recherche, wer steht denn hinter ihm, wer managt ihn, wen kann man da vielleicht erreichen und also da muss man halt nur mal Harry Kane eingeben und dann ist es eigentlich gar keine Rocket Science. Und habe dann jemand aus seinem Team angeschrieben, der mir auch wirklich direkt geantwortet hat. Also wirklich direkt, innerhalb von 10 Minuten.
Cool, ja. Das ist ja professionell.
Ja, ja. Und der war dann zufälligerweise am nächsten Tag in München. Ich habe halt irgendwie so, based in London und so. Und dann sagt er so, hat geantwortet, er so, sounds interesting. Irgendwie, ob ich mehr schicken kann, habe dann wirklich auch da noch bis spät gearbeitet, Deck aufbereitet und dann habe ich mich mit dem getroffen und dann ist da natürlich, sind viele Wege und Produktbemusterung und so, aber ich glaube, Harry und auch die Familie um ihn herum und so, die sind ja alle sehr eng, haben sich einfach direkt in das Naming, Three Bears, basiert ja auf dem britischen Märchen, dieses Heritage, die Geschichte, den Geschmack auch einfach verliebt und habe gesagt, hey, das könnten wir uns vorstellen.
Ja. Okay. Und was hat das gemacht, so er als Investor, der auch wirklich dann beim Produkt mitgearbeitet hat? Gibt das gleich ein neues Plateau, auf das ihr dann gekommen seid? Was ist mit Internationalisierung?
Also es gibt schon einen Push. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Allein für Brand Awareness, das ist auch pure Brand Awareness, denn Harry Kane zum Beispiel würde keinen Influencer-Code teilen. Ja?
Ja.
Würde auch bei seiner Community nicht ankommen. Also er postet ja auch regelmäßig auf Social Media zu 3Bears und so weiter. Aber das ist jetzt nicht so, hey, shop this now, ne? Harry 20 oder so, das würde er nicht machen. Aber es öffnet natürlich viele Türen. Wir haben zusammen, es war dann auch relativ schnell klar, es steht für die ganze Marke, aber wir wollen auch Produkte zusammen entwickeln. Und da fanden wir es jetzt auch gerade für so diese Fußballer-Fan-Community, viele junge Fans auch das Thema Cerealien ebenso spannend. Weil auch im Cereals-Game, sag ich jetzt mal, also klassische Cerealien sind ja so die Dinge, die wir so, ja, also Cornflakes oder Cheerios und so. Und da hat sich auch ehrlicherweise wenig getan. Da haben wir teilweise, haben wir da ja auch Startups kommen und gehen sehen, die das oft mit auch langen Zutatenlisten, Protein und so weiter gelauncht hatten. Und ich wollte eher so eine Range machen, die für die ganze Familie ist und auch da wieder sehr wenige Zutaten hat. Also ja. Unsere Oatflakes haben 2 Zutaten, ja, unsere und alles auf Haferbasis natürlich, weil bei uns dreht sich immer alles um Hafer und genau, das haben wir zusammen entwickelt, auch erst, ja, noch gar nicht so lange gelauncht und da merkt man dann schon, also wir haben, sind gerade in vielen Gesprächen mit dem britischen Retail, wir haben super erfolgreich das in Middle East und auch Dubai und so verkauft, da kommen wir jetzt gerade über den Schiffweg nicht mehr so hin.
Ja.
Aber, und natürlich auch in Dach auch, ne? Weil der FC Bayern, also er hat halt den Vorteil, dass er international einfach extrem bekannt ist und beliebt.
Ja.
Und dann kam die Riegel letzten Herbst dazu, also die sind noch relativ neu auch im Sortiment und ja, das ist, das macht schon Spaß.
Ja, und neben bekannt ist ja auch beliebt, echt eine total super Eigenschaft, die, glaube ich, nochmal vielleicht noch mehr bringt als bekannt oder zumindest super hohen gewichtigen Anteil dran hat.
Ja.
Habt ihr mit dem Einstieg von ihm auch die Messung verändert, weil du auch gesagt hast, Awareness etc.? Vorhin hattest du bei Facebook sehr stark über ROAS gesprochen. Was sind die Metriken, mit denen ihr unterwegs seid im Marketing?
Also wir messen schon hauptsächlich ROAS und Conversion und Click-Through-Rate und solche Themen und auch wie lange Creatives angeguckt werden, also gerade bei Videos und so weiter. Ne? Und New Customer Rate ist für uns ganz, ganz wichtig auch, also gerade bei Influencer-Buchungen, aber auch bei klassischen Ads. Und Awareness, muss ich dir trotzdem ganz ehrlich sagen, da gibt es ja so ein paar Marketinginstitute, die sowas auch messen, ist aber auch sehr teuer. Mhm. Ich glaube, als kleine Challenger-Brand ist es trotzdem noch so ein bisschen, also das messen wir tatsächlich nicht.
Ja, ja, das kann teuer werden. Gibt, glaube ich, auch so einige, die das ein bisschen preiswerter machen, aber am Ende habt ihr sicherlich auch ein Gefühl oder kriegt das Feedback aus der Community.
Ja.
Nicht zuletzt jetzt kürzlich von der Sally. Wie ist das zustande gekommen?
Also Sally ist jemand, den ich auch persönlich ehrlicherweise schon lange folge und die macht es ja noch länger als wir. Wir sind jetzt im 10-jährigen Jubiläum, sie macht es schon seit fast 15 Jahren und die mir einfach schon früh aufgefallen ist und immer konstant gleichbleibend, starke Qualität, sehr beliebt auch als Mensch ist. Und dann haben wir uns vor Jahren schon mal kennengelernt auf einem Event und auch ehrlicherweise zusammen gefeiert. Ja, und ich dachte einfach so, ich dachte wirklich danach so, was ist das denn für eine coole Socke? Ja, also ja. Ich habe sie einfach wirklich gemocht und habe gesagt, das war witzig, hätte ich gar nicht gedacht, dass die Sally so auch, ne, einfach auch, naja, was heißt, also man nimmt sie ja wahr, sie ist in der Küche und backt und so und einfach ein toller Mensch und dachte mir so, boah, mit der würde ich wirklich gerne mal was machen. Und dann muss man aber einfach gucken, also Sally zum Beispiel ist auch keine klassische Influencerin, die mal eben so einen Code macht oder so, die man mal buchen kann oder testen kann. Das ist sie tatsächlich nicht. Sie ist schon auch eine Person des öffentlichen Lebens. Sie ist Unternehmerin und Bestseller-Autorin und so weiter. Und da gibt es auch nur langfristige Kooperationen. Und dann musst du natürlich gucken für beide, wann macht das Sinn, langfristig was einzugehen? Wann ist sie frei? Weil sie schon auch jemand ist, der jetzt nicht irgendwie Marken bewerben würde, die auch nur annähernd in Konkurrenz stehen. Das heißt also, wann hat sie da irgendwie die Kapazität, die Freiheit, sowas zu machen? Wann passt es bei uns budgetär und wann glauben wir das irgendwie? Und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Dann sind wir wieder ins Gespräch gekommen und es war irgendwie so, haben wir auch viel über Overnight Oats gesprochen, dann hat sie die Produkte nochmal probiert, war so völlig begeistert, hat gesagt, boah, ist wirklich so viel leckerer, als wenn man das alles selbst zusammenmischen muss. Und sie ist ja auch mittlerweile, zeigt das auch, sehr viel sportlicher noch unterwegs. Das macht wirklich auch, ich glaube, seit Let's Dance eigentlich auch so. Viel Sport, zeigt sich da auch in ihren Routinen und sagt halt so, hey, das passt jetzt auch zu mir. Das kann ich auch authentisch jetzt zeigen. Und dann war so ein bisschen so dieses... Ja, und dann kam es irgendwie, dann haben wir irgendwie so, ah ja, wir sind auch gerade in einer kleinen Finanzierungsrunde. Und dann hat sie gesagt, boah, sie hat das noch nie gemacht. Aber sie hat eigentlich auch Lust, da auch strategisch mit mehr drin zu sein.
Okay.
Hat es einfach irgendwie gepasst. Ja. Und jetzt ist sie eben auch quasi Business Angel bei uns auch als Angel-Investorin.
Okay, und die ist ja größte Food-Influencerin in Deutschland, glaube ich. Oder eine der größten zumindest. Und die hat ja auch Unmengen an Reichweite, Social, Meta, also Insta, TikTok etc. Das müsste ja auch eigentlich den nächsten Push geben. Oder habt ihr da schon was von realisieren können jetzt auch?
Ja, auf jeden Fall. Also mit ihr haben wir zwei Sorten rausgebracht. Dann Overnight Oats Sorten. Also die eine ist Peanut Brownie, die andere ist Nussecke. Also das sind ihre Backrezepte, die wir quasi in healthy, bewusste Frühstücksrezepte übersetzt haben. Und auch wirklich hier, ne? So eine Nussecke, das bedeutet für uns dann alles, was in dieser Nussecke drin ist, versuchen wir wirklich so nachzukreieren. Also Kokosraspel, geröstete Nüsse, von Mandeln über Erdnüsse bis Haselnüsse, alles da drin. Ja? Das sind ja hochwertige Zutaten. Kokos, wie gesagt, Kakaonips. Natürlich, ne, sie hat einen Schokokuss, sagen wir so, ja, Schokolade kann da nicht rein. Wie kriegen wir das hin? Machen wir Kakaonips rein, gucken, ob es rauskommt, der Geschmack. Und das war auch ein Ping-Pong, da war sie auch voll involviert. Und wie wird das jetzt exekutiert? Das ist also in beiden Shops, sie hat ja auch einen sehr erfolgreichen Shop, wo sie selbst Produkte verkauft. Da gibt es unsere Produkte, so wie bei uns, so wie auf Amazon. Wir haben das erstmal alles online getestet, weil wir gucken wollten, die Sorten von ihr, kaufen die Leute auch wieder, wie kommen die an? Und nachdem wir jetzt wirklich sehr gute Online-Zahlen hatten, haben wir jetzt die erste Aktion im Handel gehabt bei Rossmann. Da wollte ich heute noch einen LinkedIn-Post dazu schreiben, aber noch nicht geschafft. und es war ein voller Erfolg. Und das ist schon cool, das zu sehen. Also muss ich echt sagen, es ist nicht einfach, auch im Handel. Und da haben wir ein Sally-Display auch gemacht. Also sie ist auch auf dem Display drauf.
Okay.
Wir hatten letztes Jahr zur gleichen Zeit mit Rossmann eine Aktion, auch mit Overnight Oats. Und es lief halt einfach diesmal so viel besser. Also wir waren einfach ausverkauft nach einer Woche. Und das weißt du auch nicht, liegt es jetzt an den neuen Sorten, liegt es jetzt an Sally. Das Display haben wir verändert. Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Ja. Also es funktioniert einfach und es ist glaubwürdig, ja, diese Kooperation, glaube ich.
Cool. Und LinkedIn-Post schreibst du selber, wie ich dir.
Schreibe ich alles noch selbst.
Wahnsinn.
Neulich habe ich mal gedacht, wer schreibt das noch selbst? Ich habe es auch versucht, sage ich dir ganz ehrlich, mit KI mir schreiben zu lassen und ich bin einfach nicht zufrieden. Das klingt nie nach mir und dann schreibe ich es wieder komplett um.
Ja.
Ich mag es nicht. Und ich mache auch Community Management auch selbst. Das heißt, also wenn ich mal irgendwie einen Post sehe und ich will was dazu schreiben, schreibe ich was dazu. Das mache ich tatsächlich komplett selbst und ich mache es auch sehr aus dem Bauch heraus.
Ja, ich glaube, aber aus dem Bauch heraus ist auch das Authentischste, was man so machen kann. Ansonsten kommen
ja
diese Gegensätze.
Finde,
es ist nicht dies, sondern es ist das.
Genau. Und es ist wirklich, mir fällt das auf und ich finde, man merkt es auch, wenn jemand irgendwie vorgescheduled jeden Dienstag und Donnerstag um genau 7 Uhr morgens postet und dann, also es, ich weiß nicht, da funktioniert für mich nicht so gut. Also ich muss es schon aus dem Bauch heraus machen. Ich denke mir dann auch immer, ich müsste mir mehr die Themen vorschreiben, ich müsste mir das fester vornehmen. Aber es soll auch irgendwie ich sein. Und lieber poste ich dann nicht ganz so häufig und dann wirklich über was, was ich denke, ah ja, das könnte für andere auch interessant sein. Dass es eben nicht ganz so zu diesem kompletten Selbstvermarktungsthema wird, weil ich glaube, dann hören die Leute auch irgendwann auf, diesen Content zu konsumieren, ne?
Ja, ist aber die Frage, was ist das Ziel und was möchte man selber senden? Aber du nutzt LinkedIn schon sehr stark, ne? Für Three Bears auch und für Business-Themen.
Ja, das schon. Aber auch da versuche ich eigentlich schon immer trotzdem, also wie gesagt, ich habe mal gelesen, für den Algorithmus wäre es am besten dienstags und donnerstags 2 bis 3 Mal die Woche zu posten, ja, 7 Uhr, falls jemand das so machen will. Ich kriege es einfach so nicht hin. Ich würde sagen, im Durchschnitt poste ich, glaube ich, einmal die Woche. Und ich versuche wirklich, das schon auch Tipps zu geben und dass die Leute was mitnehmen können. Also das ist schon klar, ich poste viel über meine Experience bei Three Bears. Ich schreibe auch mal drüber, wie fühle ich mich als Mama, mit was struggle ich vielleicht. Oder wie erleben wir das als Marke und das als Marke. Ich bin auch nicht so festgefahren. Auch da wiederum, für den Algorithmus habe ich mal gelesen, es wäre besser, nur bei ein, zwei Kernthemen zu bleiben und die immer wieder zu spielen. Da denke ich mir so, aber ich bin halt kein Mensch, der nur ein, zwei Kernthemen in seinem Leben hat. Also wir finden im Handel statt, finden E-Com-Technisch statt, manchmal bewegt mich ein HR-Thema, dann eben mein Mama-Dasein, dann irgendwie, also ne, und deswegen ist es eigentlich eine echte Reflexion von dem, was mich so bewegt, also natürlich vor allem businesstechnisch, ja.
Ja. Was bewegt dich denn businesstechnisch jetzt 2026 im zweiten Halbjahr und 2027? Neue Finanzierungsrunde steht. Ich glaube, neben Herr Kane und Serdar Özcan ist auch Serge Gnabry bei euch, anderer prominenter Fußballer bei Bayern. Macht Judith Williams noch was? Geht ihr weiter international? Was ist so die Richtung?
Also Finanzierung ist erstmal vom Tisch. der Hauptfokus ist tatsächlich, also wir sehen in Dach, also in unserem Home-Market, immer noch unglaublich viel Potenzial nach oben. Das bedeutet einfach Listungsausweitung und auch tiefere Listungen, also mehr Sorten noch und wirklich diese neue Kategorie Overnight Oats jetzt zu etablieren und zu platzieren und auch zu erklären. Das ist schon so eine Aufgabe, die ich auch sehe, dass einfach in einem Jahr, ich weiß noch, als wir mit Porridge gestartet sind, da musste ich immer erklären, was Porridge ist. Und das möchte ich mit Overnight Oats jetzt so ein bisschen schaffen. Und dass es nicht nur ein Nischenthema bleibt. Also es ist eigentlich auch kein Nischenthema, weil sonst könntest du nicht so ein Display in einer Woche ausverkaufen, ne? Aber dass es bei noch mehr Menschen ankommt, weil ich davon überzeugt bin, dass es wirklich eine super gute Frühstücksroutine einfach ist. Und dabei, also wir sagen immer so von unserem Fokus her 80-20, also 80% auf Home-Market fokussieren und 20% aber schon auch auf neue Märkte. Da sind wir letztes Jahr ganz frisch bei Albert Heijn reingekommen.
In den Niederlanden
und jetzt in Belgien auch.
Ja.
Und das natürlich sind total neue Märkte für uns. Und das ist vom Stand auf wirklich, hat das gut funktioniert. Also das heißt, wir konnten die Marke gar nicht so schnell da aufbauen in den Märkten. Das heißt, das Packaging und das Product Offering hat funktioniert. Aber davon darf man sich natürlich jetzt auch nicht, oder darauf darf man sich jetzt natürlich nicht ausruhen, sondern, also kann ja jetzt sehr gut sein, dass die nächste Overnight Oats Brand kommt. Also ist da auch ein Fokus drauf für Benelux, weil die Märkte gut für uns funktionieren. Wie baue ich die Marke dort noch mehr auf? Auch eher ein bisschen Grassroots-Marketing, Sampling, Collabs, also so Dinge, die wir eigentlich in Deutschland auch gemacht haben. Und dann gucken wir uns auch so ein paar andere Märkte noch an. Und da geht es, glaube ich, dann eher um Fokus und nicht irgendwie zu schnell alles machen und wollen. Und welche Märkte sind schon ready für Overnight Oats? Und auch, es gibt zum Beispiel, wie gesagt, UAE, Middle East, da laufen die Hurricane Cereals und die Riegel halt unglaublich gut. Ja. Da würde ich auch gar nicht mit Overnight Oats so stark reingehen. Das ist einfach, das ist ein ganz tolles Thema. Ist auch für UK natürlich noch ein Thema. UK ist leider halt mit Brexit echt nicht so einfach als deutsche Brand. Aber ja, wir analysieren, wir gucken, welche Märkte machen Sinn, da noch weiter zu wachsen. Das ist so der Fokus für die nächsten, für 2026 und auch 2027. Ja.
Stark. Und wie guckst du auf Marketing? Was sind da die Dinge, die du siehst für die nächsten Monate? Was sind die großen Sachen, die ihr probieren wollt? Oder ist es erstmal auch bei den neuen Märkten cool, wie es ist und man probiert dieselben Blueprints, die man jetzt erfolgreich gemacht hat?
Ja, genau. Also in den neuen Märkten setzen wir auf jeden Fall auch stark auf Influencer-Marketing und Paid Advertising, so mit Meta. Aber wir gucken uns schon, also so Themen wie WhatsApp-Marketing, die jetzt, wo uns auch andere Märkte stark voraus sind, also ja auch Middle East zum Beispiel, viel weiter ist als Deutschland. Da wollen wir auf jeden Fall auch ein bisschen mehr testen, uns das noch angucken. Da gibt es jetzt auch in Deutschland so Veränderungen, was auch Amazon schon testet mit Sendungsverfolgung via WhatsApp. Und ich glaube, da werden wir sehr viel Veränderung sehen. Es wird kommen. Die Frage ist halt nur, wie schnell. Was wir auch gerade im Aufbau sind, ist unser Abo-Modell. Also wir wollen da wirklich noch viel, viel mehr Recurring Customers, so Peace of Mind. Ich kriege einfach mein Breakfast schon direkt jeden Monat geschickt. Dieses Abo-Modell noch viel größer aufbauen. Das hatten wir so einen Soft-Launch, ohne viel damit zu machen, ehrlicherweise. Haben wir auch noch überhaupt nicht mit Paid supported, sondern nur organisch bisher. Aber da ist natürlich auch die Frage Next Step, was kann man da machen? Also das ist auch eine ja eigentlich auch der CRM. Und was ich auch immer mal wieder höre, so als totally out of the box, ist eben TikTok Shop. Mhm. Bin da aber noch unsicher, ehrlicherweise. Kann man ja mal in den Austausch noch gehen, aber ob das in Deutschland schon so ein Level hat, wo man sagt, hey, das ist auch wirklich ein Umsatzbringer. Habe aber schon auch Gutes gehört über TikTok Shop, ja, wo du ja eigentlich über Creator verkaufst, ne?
Ja, ich habe noch keinen Fall gehört, wo das so gezündet hat, bisher zumindest. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Vielleicht seid ihr das ja.
Ja, ich mich auch.
Habe ich es noch nicht erfahren, zumindest von den Gesprächen, die ich geführt habe. Aber spannend.
Ah, okay. Ja.
So, wir sind schon quasi kurz vorm Ende des Podcasts angekommen und zum Schluss, wie immer bei Beyond the Screen, würde ich gerne von dir die 3 Streaming-Tipps von dir einsammeln. Was guckt ihr aktuell, was kannst du empfehlen auf den Streaming-Plattformen?
Also muss ich ganz ehrlich sein, du. Für mich ist das dann ja schon so abschalten einfach, ne?
Ja.
Also ich liebe Succession. Das war ja so das, was ich, ich weiß nicht, hast du schon gesehen?
Ja, Staffel 1 habe ich gesehen.
Boah. Und nur Staffel 1 und dann hast du nicht mehr weitergeguckt?
Ja, es gibt halt auch andere Themen, die man auch so im Leben noch neben Arbeiten und Podcast aufnehmen und Succession gucken machen kann.
Ja, das stimmt. Also ich finde wirklich einfach fantastisch gespielt und so. Das fühlt sich fast sogar teilweise an wie eine Doku. Es ist einfach, du weißt nie, was als nächstes passiert. Also das liebe ich total. Die andere Serie, die ich auch unglaublich gebinge-watched habe, ist Industry. Ist auch so ähnlich, ehrlicherweise. Okay. Ist eine britische Produktion. Und auch das, also sind beides eher so Business-Themen, die halt so völlig crazy sind und auch mit krassen Charakteren und so weiter. Aber Industry ist auch für, wenn man im Startup ist, glaube ich, unglaublich spannend. Also das ist natürlich schon nochmal ein anderes Level. Da geht es viel um Investments und Trading und so weiter in London und wie verrückt das alles ist. Aber es geht schon um Firmenbewertungen und so. Es ist einfach auch extrem spannend, Industry. Und dann habe ich die Red Hot Chili Peppers Doku noch
gestreamt.
Die fand ich auch super.
Ja, habe ich angefangen.
Da lese ich auch gerade das Buch dazu.
Welches?
Von Anthony Kiedis.
Scar Tissue?
Ja, genau.
Ah, das habe ich. Ist das gut? Ich habe noch nicht angefangen. Das steht noch auf meiner Leseliste.
Doch, finde es schon gut. Ja, finde es erschreckend. Da kommen Muttergefühle durch. Ja, ich bin auch Mutter von 2 Kleinkindern, nicht mehr so. Aber also, wie du schon siehst, es ist jetzt so eher so für mich so, ja, ich brauche dann schon Fiction und Abschalten. Und aber auch, wir schauen nicht mehr, ja, wenn man 2 kleine Kinder hat und ein Unternehmen, also viel gucken wir jetzt auch nicht, ne? Aber ja, das ist so meine Empfehlungen.
Vielen Dank.
Abschalten.
Perfekt. Caro, herzlichen Dank für die tollen Insights, für die Story. Ist echt super bewegt in den letzten 10 Jahren, natürlich davor auch. Wir drücken euch ganz stark die Daumen für die nächsten 10 Jahre. Alles Gute für 27 und dann sehen wir uns bald.
Ja, auf bald. Tschüss.
Du willst mehr in die Digital-Marketing-Welt von morgen eintauchen? Dann abonniere unseren Podcast oder besuche www.isam.com. Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.